Wir haben heute schon etwas vom Gottes Wort gehört. Wir haben auch über das Problem gehört, die jetzt schon seit einigen Jahren herrscht. Das Problem, dass die Menschen können sich immer wieder weniger konzentrieren. Und ich möchte natürlich etwas auch eingehen auf dieses Problem, wenn ich jetzt auf einmal frisch das gehört hatte. Vorige Woche hat meine Mutter durch Internet auch, allerdings dieses Werkzeug, sie wohnt ja nicht in Deutschland, hat mir einen Vorschlag gegeben, eine Predigt anzuhören. Eine Predigt, in der es um diese moderne Kommunikationsmittel handelt, über Smartphones, Internet und so weiter. Und das hat mich jetzt total erwischt, weil ich habe vor kurzem mich informiert zu dem Thema, wie ein Christ mit solchen Sachen umgehen soll. Und natürlich, es gab ja solche Ratschläge, zum Beispiel, wenn eine Person für 29 Minuten Smartphone nicht zur Seite legen kann, dann steckt man in einem Riesenproblem, dann ist man süchtig. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass eine Smartphone-Sucht existiert. Ich habe Nachrichten im Radio gehört, dass eine Frau, sie wollte probieren, Smartphone zu Hause zu lassen und Wochenende irgendwo in Gebirgen verbringen. Und sie ist weggefahren und Smartphone zu Hause gelassen. Und dann die haben Volleyball gespielt, irgendwas gemacht. Und plötzlich abends, als sie dann ins Bett gehen sollte, fällt ihr Smartphone. Und dann hat sie gesagt, okay, ich gebe zu, ich bin süchtig. Ist ins Auto eingestiegen, nach Hause gefahren, Smartphone geholt. Ja, das habe ich im Radio gehört. Das ist hier wissenschaftlich bewiesen, dass das ein Problem ist. Und das kann man nicht vertuschen und sagen, nein, das ist nie so schlimm, das ist nur Werkzeug. Nein, das ist Sünde. Wenn jemand feststellt, dass er 29 Minuten ohne Smartphone nicht leben kann, dann ist man süchtig. Und wissenschaftlich ist es auch bewiesen, dass Mensch denkt anders. Nach 29 Minuten fängt an, Mensch selbst denken, ohne Hilfsmittel. Und wenn das ständig jede 28 Minuten Smartphone in die Hand genommen wird, dann denkst du nicht mehr selbst, sondern die Information wird dir eingedrängt. Und da lebst du nicht mehr, sondern es wird dir diktiert, wie du lebst. Ich habe jetzt ein paar Zitaten jetzt aus dieser Predigt genommen. Ich wollte nur das unterstreichen, was Bruder Vadim gesprochen hatte. Aber ich habe ein anderes Thema und ich möchte mit dem Thema beginnen. Geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum. Ich habe zuerst das Thema anders genannt. Ich habe mich bekehrt. Was ist weiter? Ich habe Gott kennengelernt, ich habe mich bekehrt. Was ist weiter? Wissen Sie, da habe ich an ein Beispiel gedacht, als wir am 28. März 2003 von Kasachstan mit dem Flugzeug nach Deutschland ausreisen wollten. Wir hatten echt viele Schwierigkeiten mit Unterlagen, alles erledigen, dieses Entlassung von der Regierung Kasachstan, dass wir für immer nach Deutschland ausreisen dürfen. Und da hatte ich auch Schwierigkeiten mit Bundeswehr, mit Armee. Und da musste ich alles erledigen. Es war nicht alles in Ordnung mit den Papieren, weil ich untauglich war. Und dann hat sich das lange gedauert. Dann sind wir ins Flugzeug eingestiegen und wir saßen alle, unsere so Verwandten, Papa, Bruder Eduard war da auch. Ja. Und dann habe ich folgenden Satz gesagt: Endlich ist es alles vorbei. Und dann hat mich etwas wieder aufgeweckt. Eduard hat folgende Worte gesagt. Ich sage das erstmal auf Russisch. Нет, Гена, все только начинается. Ich versuche das jetzt anders zu sagen, auf Deutsch zu sagen. Nein, Gena, erst jetzt beginnt alles. Das habe ich im Flugzeug nicht sofort verstanden. Aber spätestens im Auto, wo wir vom Flughafen abgeholt waren und zum Friedland gefahren waren, habe ich meinen Onkel gebeten, mein Onkel wohnt hier auch in Deutschland, ich habe ihn gebeten, mach bitte Radio an, ich möchte mal deutsche Sprache hören, wie die ist. Nicht von den Büchern, nicht mal irgendwie vom Sprachkurs oder was weiß ich, ich möchte originale deutsche Sprache hören. Und er hat mir Radio angemacht, da dachte ich, boah, Das ist kein Deutsch, das ist für mich Chinesisch. Ich kann nicht finden, wo Anfang des Wortes ist, wo das Ende des Wortes. Und wenn jemand mir gesagt hätte, nach 17 Jahren wirst du genauso schnell sprechen, hätte ich nicht geglaubt. Aber Gott ist gnädig. Ich möchte zurück zu dem Satz kommen. Es fängt erst jetzt alles an. Wo wir im Flugzeug saßen, ich sage, es ist endlich alles vorbei. Nein, es fängt jetzt alles an. Ich komme zurück auf das Thema. Ich habe mich bekehrt. Da kann man sagen, endlich ist es soweit. Gut, ich bin bekehrt. Ich bin gerettet. Da kann man die Bibel zuschließen. Ruhe. Nein. Erst jetzt beginnt der Kampf. Jetzt beginnt der Kampf. Wissen Sie, was mich zu dieser Predigt jetzt angespornt, zu diesem Thema angespornt hat? Ja, natürlich vorigen Sonntag, wo wir diese Botschaft gehört haben, wo Menschen zum ersten Mal zum Glauben durch Gebet, durch diesen Bekehrungsgespräch mit Gott die Sünde bekannt haben. Und da dachte ich, was ist jetzt weiter mit diesen jungen Menschen, die zum ersten Mal das Leben dem Herrn abgegeben haben? Und da dachte ich, was ist mit uns? Wir sind ja auch schließlich alle bekehrt. Jemand vor, wie viele Jahren? 1999 habe ich mich bekehrt. 1999, das sind jetzt ja, gute 20 Jahre, ja. Und wenn man mich fragt, was hat sich geändert, kann ich immer noch sagen, was sich geändert hat. Ich habe angefangen, anders zu denken. Und das ist dieses Wort, ein griechisches Wort, Metanoia. Was bedeutet Bekehrung? Metanoia, das bedeutet, die Denkweise hat sich verändert. Aber ich bin derselbe. Derselbe Körper, dieselbe sündige Natur. Alles ist dasselbe geblieben. Und mit der Bekehrung beginnt der Kampf. Danach war auch Kampf. Davor. Vor der Bekehrung war auch Kampf. War auch Entscheidung, ob ich jetzt mit Gott will oder ohne Gott. Und jetzt habe ich entschieden, ich möchte mit Gott leben. Ich bitte Herr, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden. Und somit habe ich mich bekannt, dass ich ein Sünder bin. Ich möchte Epheserbrief lesen. Im Epheserbrief sehen wir praktische Anwendung, was ist weiter, wenn ich mich bekehrt habe. Epheserbrief Kapitel 4, wir lesen ein großes Abschnitt zusammen und in diesem Abschnitt versuchen wir einige Punkte rauszufischen und einfach mal diese Punkte durchgehen. Wenn ich mich bekehrt habe, was ist dann weiter? Also Epheserbrief Kapitel 4, Verse 17, ab Vers 17 bis zum Ende des Kapitels. Ich lese erstmal ohne zu kommentieren. Wir versuchen uns in diesen Text zu vertiefen, diesen Text zu verstehen. Apostel Paulus hatte auch diese Frage gestellt. Ich bin bekehrt, was ist jetzt weiter? Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln, in der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alles Gefühl verloren, sich der Ausschweifung ergeben haben, zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht also kennengelernt. Da ihr ja von ihm gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandeln betrifft, den alten Menschen ablegen sollt, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerischen Lüste verderbte. Dagegen euch im Geiste eures Gemüts erneuern lasst und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. zürnet ihr, so sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebet auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stelle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit seinen Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Dürftigen etwas zu geben habe. Keine schlechte Rede gehe aus eurem Mund, sondern was gut ist, zur notwendigen Erbauung, dass es den Hörern wohltue. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig. Vergebet einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wunderbaren Kapitel haben wir gemeinsam gelesen. Und man könnte auch jetzt Amen sagen und auf jeden Fall, was Apostel Paulus geschrieben hat, geführt durch den Heiligen Geist. Also, ich bin jetzt ein Christ. Ich denke, jeder von uns, der sich hier befindet, würde sich als Christ bezeichnen. Weil sonst würden wir nicht zur Evangeliums Christengemeinde kommen. Aber ob ich ein Christ, der wirklich Gott kennt, oder einfach, um mich irgendwie zu definieren, zu sagen, ich bin kein Atheist, ich bin kein Muslim, also bin ich Christ. So meine ich das nicht. Ich bin ein Christ, weil ich Gott persönlich kennengelernt habe. Weil ich verstanden habe, was Gott für mich gemacht hat. Was hat Gott für mich gemacht? Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Er ist aufs Kreuz gegangen. Er ist für mich gestorben. Er hat für mich bezahlt. Wir haben dieses Lied gehört und gesungen. Er hat meine Schuld bezahlt. Das habe ich verstanden. Deswegen habe ich diesen Schritt getan. Welchen Schritt? Bekehrung. Für manche Menschen würde dieses Wort Bekehrung komisch klingeln. Was bedeutet das? Was bedeutet dieses Metanoia? Aber das Erste, ich habe mir auch geschrieben, Entscheidung. Entscheidung treffen. Entscheidung treffen, anders zu leben. Wenn ich das sogar selbst nicht kann, ich möchte bitten, Herr, ich habe verstanden, mein ganzes Leben ist verkehrt, ist falsch. Ich bin ein Sünder, deswegen möchte ich mich bekehren. Wie tut man das praktisch? Ja, diese Frage, wie kann man sich bekehren? Wenn ich jetzt anfange, jeden zu fragen, was bedeutet Bekehrung? Wie kann ich praktisch mich bekehren? Da können verschiedene Antworten sagen. Eine von den Varianten, den Prediger unterbrechen und sagen, lieber Gerner, ich möchte mich bekehren. Dann gehen wir zusammen auf Knie und beten. Du kannst nicht schön beten, du kannst nicht sagen, schönes Gebet, das ist nicht so schlimm. Das braucht Gott auch nicht. In der Bibel steht geschrieben, dass es ist noch kein einziges Wort auf deine Zunge und Gott kennt das schon vollständig. Deswegen, ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal einer von den ersten Male Bekehrungsgespräch gesprochen habe, ich war 13, ich war voll mit Heiligem Geist erwischt, ich habe verstanden, dass ich ein Sünder bin, ich kam nach vorne und die Tränen kamen mir aus meinen Augen und da wollte ich ein schönes Gebet sprechen, es hat nicht geklappt. Ich habe nur gesagt, Gott, vergib mir. Nur diese Worte habe ich gesagt, mehr habe ich nicht geschafft. Und ich durfte weinen. Natürlich, jemand würde sagen, muss man unbedingt bei Bekehrung weinen? Nein, nicht unbedingt. Das ist natürlich von der Person abhängig, wie sensibel ist ich. Ich weiß, dass ich eine ziemlich sensible Person bin. Wenn etwas passiert, dann sind meine Tränen ganz nah an Augen. Wenn deine Gefühle dich durch den Heiligen Geist bewegt sind, darfst du auch weinen. Wenn du nicht so sensibel wie ich bist, dann musst du nicht weinen. Musst du nicht extra diese Tränen rausbringen. Das musst du nicht. Du kannst sagen, ich möchte mich bekehren. Gehst du auf Knie. Du kannst das auch alleine tun. Da musst du nicht vor allem das tun, aber es ist für dich besser, wenn du das nicht alleine tust, sondern mit jemandem. Weil danach Wenn du das in der Gemeinde, zum Beispiel im Gottesdienst gemacht hast, da hast du sofort bezeugt. Da hast du keine Scheu vor Jesus Christus. In der Bibel steht geschrieben, wenn jemand mich vor den Menschen schämt oder verleugnet von den Menschen, dann werde ich im Himmel auch verleugnen. Deswegen, es ist besser, es steht nicht vorgeschrieben, wie man sich bekehren soll, aber es ist besser, wenn du nicht alleine bist. Es ist auch möglich, dass du dich alleine auf Knie gehst und dich bekehrst, aber dann wäre gut, wenn man nach vorne kommt und sagt, zum Beispiel, ich habe heute früh gedacht, soll ich Manuel sagen, er soll nach vorne gehen und sagen, aber Vadim hat schon von der Kanzel gesagt, ja, Manuel hat sich bekehrt. Jetzt wissen das alle eigentlich. Aber ja, es ist gut, wenn man selbst auch sagt, ich habe mich bekehrt. Das ist dieses Zeugnis. Also nun zum Thema. Ich habe mich bekehrt. Wenn du das nicht getan hast, heute ist noch Zeit. Heute kannst du noch nachdenken, dass du das noch tust. Aber wenn du das schon getan hast in deinem Leben, du hast dich bekehrt. Was haben wir gelesen? Welche Punkte konnte man so rausschreiben aus dem Text, was wir gelesen haben? Vers 25. Ganz genau. Lüge. Das ist solche Sache, die kennt eigentlich jeder Mensch in dieser Welt, die keine Christen sind, dass man Lügen ist schlecht. Aber wie kann man definieren Lügen? Man kann etwas verschweigen, man kann wirklich eine Lüge aussprechen, man kann zum Beispiel dadurch, dass ich nicht lüge, kann man bestimmten Gewinn haben oder Verlust haben, finanziell. Zum Beispiel, ich, ein Christ, bekomme einen Brief vom Arbeitsamt. Ich musste alles ankreuzen. Verschiedene Sachen. Und manchmal stützt man an so einen Punkt, wo ich jetzt etwas ankreuze und von meinem Bedarf kommt was weg. Von dem, was ich bekommen würde. Und da bist du geprüft. Wenn du dich bekehrt hast, wenn du ein christliches Leben führst, wenn du diesen Epheserbrief Kapitel 4, Vers 25 gelesen hast, dann weißt du ganz genau, steht geschrieben, wie viele Eigentum hast du. Hast du zum Beispiel auf deinem Konto oder Bargeld unter der Matratze 7.000 Euro, dann schreib einfach rein, ich habe 7.000 Euro. Ich habe nicht aus der Luft diesen Begriff genommen. Wissen Sie, warum ich diese 7.000 Euro genommen habe? Vielleicht für manche wird es jetzt Geheimnis oder manche werden jetzt dadurch ermahnt, dass die mal 3.000 Euro verschwiegen haben und geschrieben 0 oder dann 300 Euro. Ja? Und 3.000 Euro hatten die auf dem Konto. Wenn Sie sogar 7.000 Euro haben, schreiben Sie ruhig rein 7.000 Euro. Das ist offizieller Betrag, was man haben darf. Wird dir nichts abgeschnitten. Du kriegst dein Bedarf. Aber ich möchte nicht sagen, wenn du 10.000 hast und trotzdem schreibst du 7.000, das ist dann die Lüge. Das will Gott nicht. Wenn du früher so getan hast, jetzt bist du ein Christ, du hast dich bekehrt, jetzt tust du das nicht mehr so, jetzt schreibst du wirklich 10.000 Euro, das Amt schaut, prüft alles und sagt dir, okay, du kannst 3.000 Euro erstmal nehmen, dafür leben und ja. Und dann, wenn du 7.000 Euro hast, dann beginnen wir dich zu unterstützen. Okay, das ist jetzt so eine Sache, aber wie sind wir konfrontiert mit dem, dass wir lügen könnten? Ich denke ziemlich oft. Und das ist dieses Metanoia, dieses verändertes Denken, wenn ich mich bekehrt habe. Dass ich nicht mehr lügen will und dass ich ganz genau weiß, ich kann niemals sagen, ach, alle tun das so, ich mache das genauso. Nein, alle gehen in die Hölle. Ich gehe aber nicht in die Hölle, deswegen sage ich die Wahrheit. Mit Weisheit. Okay, wir gehen zum nächsten Punkt, Vers 26. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Wie oft werden wir auf die Palme gebracht? Solche Redewendungen, kennen Sie? Ich bin auf die Palme gebracht worden. Also, dass ich mal laut geworden bin, dass ich geschrien habe. Das ist Sünde. Apostel Paulus sagt das. Wissen Sie, ich habe so nachgedacht, man kann mehr und mehr, die ganze Bibel ist mit diesen Punkten voll, ausschreiben, aber was ich Einzelnes möchte. Ich habe mal eine Frage gehört, wie kann ich gegen bestimmte Sünde kämpfen? Es ist eine korrekte Frage, weil wenn ich gegen allgemeine Sünde kämpfe, nicht gegen bestimmte, sondern gegen allgemeine Sünde kämpfe, dann kämpfst du gar nicht. Man sollte Herrn bitten, Herr, öffne mir meine Augen, dass ich meinen Zustand sehe. Wir lesen im Timotheusbrief, «Вникай в себя и в учение», «Vertiefe dich in sich und in die Lehre». Und wichtig ist, dass man in sich vertieft und sieht. Ich wurde einmal korrigiert. Wir hatten ein gutes Gespräch mit Geschwistern gehabt, vor 15 Jahren vielleicht, oder vor, ja, ungefähr. Und dann habe ich im Gebet folgende Worte gesagt. Und ich habe im Gottesdienst auch ein paar Mal solches Gebet gehört. Herr, vergib mir, wenn ich irgendwo gesündigt habe. Was heißt wenn? Es ist falsch. Es ist falsch, so zu beten und zu sagen, vergib mir, wenn ich irgendwo was gesündigt habe. Ich weiß es nicht wo, aber vergib mir. Nein, richtig ist es. Herr, öffne mir meine Augen, dass ich sehe, wo ich falsch gehandelt habe und dass ich um Vergebung bei dir bitte, dass ich das korrigiere. Also wichtig ist, ich habe mir so einen Punkt geschrieben, zu lokalisieren. Das schlimmste Problem, wenn ein Auto kaputt ist. Wer weiß das? Es klappert irgendwo im Auto. Festzustellen, wo ist das? Was klappert? Was soll da rausgebaut werden und ein anderes Teil eingebaut? Oder das rausbauen, vielleicht reparieren. In Russland hat man immer wieder repariert oder in ehemaliger Sowjetunion und wieder eingebaut. Hier in Deutschland ist es immer so anders. Es ist kaputt, du nimmst, schmeißt es weg und baust einfach neues Teil ein. Wenn wir die Bibel lesen, was passiert bei der Bekehrung? Es ist unser verstocktes Herz, wird rausgeschnitten und wird ein leibliches Herz gegeben von Jesus. Also zu lokalisieren das Problem. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört und ich war richtig erwischt. Ein Pastor hat eine Predigt angefangen. Es ist für mich ein Pastor ein Riesenbeispiel. Also die Person, die ich kenne, er hat angefangen, haben die Pfeile erwischt. Er hat auf Russisch gesagt die Worte «Tschislavie, Goritsch, Istrach». Und er hat so mit Tränen an den Augen gesagt, diese Worte «Eitelkeit, Bitterkeit und Angst». Ich habe gedacht, solche Probleme habe ich nur ich, aber nicht irgendwelcher Pastor in der Gemeinde, der schon richtig dient, der schon richtig das Leben vollkommen in Jesus Christus hat. Und dann habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Sie hat gesagt, nein, du denkst, das ist wirklich so. Man kann, also jeder, auch Pastor in einer Gemeinde, auch die Gemeinde, wenn die 500 Mitglieder hat und der Pastor, der dient, trotzdem ist er nicht verschont von dieser sündigen Welt. Diese Pfeile, Eitelkeit, Bitterkeit und Angst. Ich weiß es nicht. Wenn Sie sich jetzt vertiefen in euer Dasein, in eure Seele, welche Probleme, welche Pfeile vom Satan finden Sie in eurem Herzen stecken? Aber wichtig ist, das zu lokalisieren und zu definieren. Ich sage, diese Worte, die müssen wir verstehen. Lokalisieren, also ich habe festgestellt, was ist das? Und ich habe das definiert. Ich habe gesagt, okay, mein Problem, ich bin schnell zornig. Mein Sohn tut was falsch, ich schreie auf ihn. Naja, das ist normal bei Eltern. Nein, das ist nicht normal. Die Bibel sagt, wenn ich mich bekehrt habe, das ist nicht normal, dann habe ich in mir nicht, verstehen Sie mich bitte richtig, das kann ja anders passieren. Das kann passieren, dass jeder jetzt auf den anderen aufpasst und sagt, pass auf, du bist hier zornig. Nein, so ist es nicht gedacht. Jeder bei sich lokalisieren und definieren und sagen, ich habe früher keine Wahrheit geschrieben, ich habe gelogen. Jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt kämpfe ich gegen diese Sünde. Ich bin früher laut geworden, ich bin zornig gewesen. Nein, das ist mein Problem in meinem Herzen, das darf ich nicht so. Es können verschiedene Probleme sein. Dann gehen wir weiter, Vers 28. Wer gestohlen hat, der stelle nicht mehr. Gestern durfte ich auf meiner Arbeit sehen, wie von weitem Diebstahl passiert ist. Und das war so schnell, blitzschnell, 3 Sekunden, was geschnappt, auf das Fahrrad draufgestiegen, losgefahren. Und da dachte ich, Mensch, ich schaff's nicht mehr, dann einzuholen. Ich habe schon einige eingeholt. Ich durfte schon eine Anzeige machen und gegen Diebstahl, mehrere Anzeigen. Aber somit habe ich natürlich diese Sünde nicht bekämpft, Diebstahl. Ich weiß ganz genau, man sollte vielleicht in den Wurzel der Sünde gehen. Und zum ersten Mal ein guter Kampf gegen Diebstahl, wenn jemand Diebstahl begeht, muss man wahrscheinlich über Jesus Christus erzählen. Das ist dann der Schuss in die Wurzel. Einfach so Diebstahl verhindern oder Anzeige machen, das ist alles oberflächlich. Da wird es immer wieder rauswachsen. Da kannst du eigentlich nicht viel machen. So, wir sind in einer Gemeinde und sprechen über Diebstahl. Aber wo wird das dann sonst gesprochen, wenn wir in der Gemeinde das nicht hören? Ist es Diebstahl, wenn ich jetzt zu jemandem zu Besuch komme und da sehe ich Schokolade und nehme eine Tafel Schokolade? Das müssen wir genau wissen. Wenn das auf dem Tisch für alle liegt, für alle, die in mein Haus reinkommen, dann ist es kein Diebstahl. Wenn ihr zu mir nach Hause kommt und auf meinem Tisch stehen Pralinen oder irgendwas Leckeres, nehmen Sie das, das ist kein Diebstahl. Aber wenn ich jetzt ein Fahrrad auf der Straße sehe und denke, herrenlos, Ich brauche eins Fahrrad, dann ist es Diebstahl. Und genauso ist es jetzt mit diesem Häkchen, mit den Papieren bei AOK oder Krankenkasse, ja? Wenn ich jetzt das ankreuze, dann bekomme ich kein Geld. Deswegen kreuze ich das lieber nicht an. Das ist auch Diebstahl, weil wir berauben, könnten theoretisch die Krankenkasse berauben, indem wir falsch ankreuzen. Zum Beispiel. Okay, Vers 29. Keine schlechte Rede gehe aus eurem Munde, sondern was gut ist zur notwendigen Erbauung, dass es den Hörern wohltue. Ja, wir dürfen auch dieses Wort, was mit SCH beginnt. Gestern auf Arbeit ist mir aus den Händen was rausgerutscht. Papiere. Ich musste einige Papiere erledigen, Obst- und Gemüsebestellung und bei mir ist ein ganzer Stapel von Papieren auf dem Fußboden. Wissen Sie, wie ich reagiert habe? Mein Chef kommt mir entgegen und ich sage, weißt du, ich sage dieses Wort niemals und das wäre jetzt die Situation, wo ich dieses Wort jetzt laut sagen könnte. Die Jugendlichen haben mich verstanden. Ich darf dieses Wort einfach gar nicht benutzen. Ich benutze das auch nie. Dann habe ich gesagt, jetzt in diesem Moment hätte ich dieses Wort gesagt, aber das sage ich trotzdem nicht. Dann habe ich gesammelt dieses Papier und dann weitergearbeitet. Also wenn jemand feststellt, dass immer ein schlechtes Wort rauskommt, das zu lokalisieren, zu definieren und dagegen kämpfen. Welche Mittel? Wir brauchen dazu auch Mittel. Erstmal die Entscheidungen treffen. Wenn ich ein Christ bin, und ganz mit mir zufrieden bin und lebe so glücklich und stelle gar nicht fest, dass ich sündige, das ist falsch. Irgendwo gibt es sowieso auf jeden Fall ein Problem. Und wenn ich dieses Problem definiert und lokalisiert habe, wenn ich irgendwo keine Freude mehr habe oder sonst was, lokalisieren, definieren und dann Entscheidung treffen. Erinnern Sie sich, wie Jesus Christus sagte, wenn dein Arm dich verführt, schneide es ab. Das ist ein Gleichnis, kann man sagen. Das ist nicht direkt. Jesus Christus hat nicht gesagt, jetzt meine Hand jetzt abschneiden. Nein, wenn zum Beispiel in meinem Smartphone gibt es eine App, was mich stört, oder ein Kontakt in meinem Smartphone, was mich wirklich stört, wo ich immer wieder sündige, einfach löschen, deinstallieren. Oder wie manche das machen, komplett ablegen für bestimmte Zeit oder für immer. Wenn du weißt, dass du damit nicht umgehen kannst und gehst in die Hölle mit diesem Gerät, dann wie Jesus Christus sagt, abschneiden zur Seite. Wenn ein Auge dich verführt, rausreißen, wegschmeißen. So müssen wir handeln, Entscheidungen treffen. Erster Punkt, Entscheidungen gegen bestimmte Sünde, die wir lokalisiert haben und definiert haben. Wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, das ist dieser Kampf, nachdem ich mich bekehrt habe. Ja, das, wir müssen beim Thema bleiben. Dieser Kampf, ich habe lokalisiert, ich kämpfe, wenn ich feststelle, dass ich immer wieder was falsch tue, soll ich irgendwelche Entscheidungen, irgendwas Festes tun. Mit jemandem vielleicht sprechen und sagen, pass auf, hier und hier sündige ich. Ich möchte, dass du mit mir in einem Monat sprichst zu diesem Thema. Und da werde ich ja diese Rechenschaft vor dir ablegen. Und das hilft mir. Und das hilft tatsächlich. Wenn jemand nicht alleine schafft, sucht euch Hilfe. Es gibt, wir haben Geschwister, wir haben Brüder, Slava, Eduard, mich oder noch jemanden, Vadim, spricht einfach, wenn sie selber nicht schaffen. Also Entscheidungen treffen und auch abschneiden eventuell, ja? Danach auf Jesus schauen. Das ist jetzt interessant. Auf Jesus schauen, das ist so abstrakt. Man kann das nicht wirklich verstehen. Jesus Christus ist ja nicht im Leib hier. Nein, wirklich dran denken, Jesus Christus ist Gott, er sieht mich jetzt. Wie würde er handeln, so möchte ich handeln. Also Entscheidung treffen, auf Jesus schauen. Und der dritte Punkt, ich habe diesen dritten Punkt als praktische Anwendung genannt, Freude im Herrn. Wissen Sie warum? Wenn ich das nicht habe, das ist wie Kontrolle über mich selbst. Wenn ich die Freude im Herrn Jesus Christus nicht habe, dann muss ich unbedingt beten und vielleicht auch fasten und bitten, Herr, öffne mein Problem, dass ich das sehe, dass ich das lokalisiere und definiere. Wenn du abgeschnitten hast, die Entscheidung getroffen hast, wenn du auf Jesus ständig schaust, dann hast du auch die Freude im Herrn. Wenn du die Freude, das Letzte, die Freude im Herrn nicht hast, dann musst du von vorne beginnen. Und vielleicht auch wieder erneuern dieses Bekehrungsgespräch, dass deine Denkweise sich verändert. Wir werden langsam abschließen. Ich möchte vorschlagen, dass wir jetzt zusammen beten.